Ja? Kann man mich hören? Nein. 1, 2, 3. Aber ich höre mich ganz schlecht. Alles klar. Na gut, Hauptsache ihr hört das. Ja, ich bin Gärtner. Also Hobbygärtner auf jeden Fall. Und ich liebe die Natur und ich liebe es zuzusehen, wie etwas wächst. Und ich habe da meine Erfahrungen schon gemacht, was, wann man aussehen darf und auch etliche großartige Misserfolge, aus denen ich gelernt habe. Und apropos Radieschen, ich habe sie schon, die sind schon schön aufgegangen, aber noch zu Hause. Ich habe zu Hause ein so, ja, wie soll man sagen, Gewächshaus. Genau, passt gut, Gewächshaus. Und da habe ich verschiedene Sachen, aber das verrate ich euch nicht, vielleicht ein anderes Mal. Ja, es ist so, der Natur nahe zu leben ist wichtig. Früher war das anders als heute. Früher ist man viel näher der Natur gewesen. Viele haben auch hier in Bremerhaven ihre Parzellen, Schrebergärten und man hat noch Kartoffeln gehabt, alles Mögliche. Man war fast nach dem Krieg Selbstversorger in vielen, vielen Punkten. Und diejenigen, die das gemacht haben, können es gut verstehen. Diejenigen, die nur das essen, was aus dem Lebensmittelmarkt kommt oder Discounter, die können das nicht mehr so nachvollziehen. Deshalb eine Einladung, Leute, legt euch eine Parzelle zu oder man kann hier in Bremerhaven ganz leicht einen Schrebergarten pachten. Es liegen welche brach. So, nur am Rande. Jesus war zwar kein Gärtner, aber er hat der Natur sehr nah gelebt. Und er hat die Natur sehr genau beobachtet. Und er kannte die Menschen. Deshalb, um das Evangelium vom Gottesreich zu verkündigen, hat er oft in Bildern und in Gleichnissen gesprochen. Ich habe es euch verraten. Es gibt in den drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, 39 Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Manche stehen in allen drei Evangelien, manche nur in einem. Und heute werde ich gleich eine solche Geschichte lesen, ein Gleichnis, das nur in einem Evangelium steht, aber dazu kommen wir gleich. Nun ist es so, wir haben alle Wünsche, auch in Bezug auf Essen und Trinken, aber auch viele andere Wünsche. Dietrich Bonhoeffer, wie ihr wisst, er wurde in der Nazizeit verhaftet und saß im Gefängnis. Leider kurz vor dem Krieg wurde er hingerichtet. Er schrieb da aus dem Gefängnis an seinen Freund Eberhard Bethge diesen Satz: Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Ja, wir haben Wünsche, persönlicher Art, in Bezug auf unsere Ehe, Familie, Freundeskreis, aber auch in Bezug auf die Gemeinde. Und manche Wünsche und Träume, die wir haben, stellen wir vielleicht über das, was Gott sich wünscht, über Gottes Verheißungen. Da gibt es so einen bekannten Satz, manche lieben ihren Traum von der Gemeinde mehr als die Gemeinde selbst. Damit kann man eine Gemeinde ganz schön kaputt machen und überfordern. Ja, Wünsche haben, die mit Gottes Verheißungen, mit seinem Willen übereinstimmen, ist nicht so einfach. Wünsche, die damit übereinstimmen, die gehen dann in Erfüllung. Das, was Gott verspricht, was er will. Nun gibt es auch in der Bibel viele Verheißungen vom Gottesreich. Und Jesus hat so angefangen zu predigen, dass er sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Warum ist Jesus gekommen? Um den Mensch zu sagen, mit seiner Ankunft als Gottes Sohn ist das Reich Gottes herbeigekommen. Es hat was ganz Neues angefangen. Und damit die Menschen es erleben und damit das Reich Gottes anfangen kann zu wachsen, auch durch die Einzelnen, rief er zu Buße, zu Umkehr auf, damit man auch an das Evangelium glaubt. Und von diesem ersten öffentlichen Auftritt Jesu spannt sich ein großer Bogen der Verheißung Gottes über sein Reich. Und das findet man im Neuen Testament immer wieder. Auf der anderen Seite sagt er seinen Jünger, als sie ihn baten, sie zu beten, zu lehren: Vater unser, dein Reich komme. Da merken wir, da ist eine Spannung. Warum? Weil dieses Reich Gottes noch nicht ganz da ist. Es hat schon angefangen. Es ist im Kommen. Es findet statt. Es lebt, es dauert immer noch. Es ist im Werden. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, erst dann wird es sichtbar und erst dann wird es endgültig sein. Und ich denke, es ist wichtig bei all unserem Lesen in der Bibel, das nicht zu vergessen. Gottes Reich ist im Werden, ist im Kommen. Und wir befinden uns mittendrin. In dieser Spannung haben damals Christen erlebt, als das Neue Testament geschrieben wurde. In der ähnlichen Spannung leben wir auch heute. Nun kommen wir zu diesem kurzen Gleichnis und dazu stehen wir noch einmal auf. Ich lese aus Markus 4, die Verse 26 bis 29 nach der Übersetzung Neues Leben. Jesus fuhr fort: Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauerns heran, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass Jesus das Evangelium verkündigt hat, allen Menschen von damals, die er erreichen konnte, und dazu noch in eine Form, wodurch das Ganze verständlich war. Er hat lebensnah das Evangelium verkündigt, damit die Menschen es verstehen. Aber er hat auch so verkündigt, dass nicht alle es verstanden haben. Und das war auch eine Spannung, die wir heute noch spüren. Wir bitten dich, dass du dein Wort heute lebendig machst, dass das Wort einer jeder und einen jeden von uns zutiefst im Herzen trifft. Und dass damit nicht nur unsere Gedanken, sondern unser ganzes Wesen und unsere Seele erreicht werden. Wir danken dir im Voraus dafür, dass du es tun wirst, in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Also, das mit dem Reich Gottes, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Vertrauens. Kein Mensch kann es erklären. Keiner kann sagen, das ist das Geheimnis des Wachstums und das ist die Methode, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das haben versucht und versuchen immer wieder Christen, wie sie zu einer erfolgreichen Gemeinde kommen oder Gemeindearbeit. Aber so ist es nicht. Es bleibt immer geheimnisvoll. Zu 4 Punkten ganz kurz. Über die Unsichtbarkeit des Wachstums, über die Rolle des Vertrauens, über die göttliche Kraft des Wachstums und zum Schluss über die Ernte als die Vollendung des Gottesreiches. Die Jünger waren also ungeduldig. Und da kam Jesus und erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Wenn wir Markus-Evangelium lesen im gleichen Kapitel, da fängt es an mit dem Gleichnis vom Sämann. Es ist wichtig, sich das durchzulesen. Und die Jünger, so schlau sie waren, haben es nicht verstanden. sodass Jesus ihnen das später extra deuten musste. Das steht kurz danach. Und dazwischen erzählt er vom Geheimnis der Gottesherrschaft. Also wir merken, es ist geheimnisvoll. Gottes Wort wird ausgesät. Es gibt verschiedene Böden. Und das eine keimt auf und geht wieder ein, das andere gar nicht. Und da gibt's auch fruchtbaren Boden. Und wie das auf dem fruchtbaren Boden aussieht, davon haben wir gerade hier gelesen. Also die erste Hausaufgabe zu Hause, Kapitel 4, Markus Evangelium, lesen und darüber nachsinnen. Warum passiert so wenig, fragten sich die Jünger. Sie wussten, Jesus ist der Messias, der Gottes Sohn, und die waren ganz ungeduldig. Jesus hat losgelegt und sie haben gedacht, naja, das wird jetzt viel schneller. Warum greift er nicht so richtig ein? Da waren auch damals in dieser Zeit die Zeloten eine kämpferische Widerstandsbewegung gegen die Römer. Und warum kriegt er sie nicht auf seine Seite? Sie würden das schon richten. Mit Schwert und Waffen, welche es damals gegeben hat. Warum hat er nicht gleich das Reich Gottes mit allem Drum und Dran hergestellt? Sondern das sieht man so wenig. Sie haben Fragen über Fragen und die haben gezweifelt. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Sogar Johannes der Täufer, ja. Er möge mir das verzeihen, Johannes der Täufer, er ließ einige seiner Jünger Jesus fragen, bist du Jesus wirklich, der kommen soll, oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Er hat sich das auch anders vorgestellt. Also merken wir auch, solche Propheten, wie der letzte Prophet, der zwischen Alten und Neuen Testament steht, Johannes der Täufer, hatten damit Probleme. Also es sind Gedanken und Fragen, die die Zeitgenossen Jesu und seine Jünger umtrieben damals. Und solche Fragen, solche Zweifel treiben auch heute, 2000 Jahre später, auch viele Christen unter uns. Die würden sich das auch so wünschen. Also ich kann das nicht mehr hören von geistlichen Aufbrüchen, die es da geben sollte und versprochen werden. Irgendwelchen Bewegungen. Das hat in der Geschichte immer wieder gegeben. Aber dann irgendwie hat es abgeebbt. Und dann kam es wieder. Aber wir können nicht herbeizaubern. Das geht gar nicht. Das versuchen Christen, aber das geht nicht. Und es ist auch in der Form, mit dieser Einstellung, nicht drin, nicht gewünscht. Gott möchte die Welt verändern. Er möchte seine Gemeinde bauen. Er möchte, dass Gottes Reich wächst, das im Werden ist. Aber er gibt das nicht aus seiner Hand und er bestimmt die Dynamik des Wachstums. Also Fragen, Zweifel, Anfechtungen, das haben wir alles. Das haben wir gemeinsam mit den Christen und mit den Jüngern von damals. Das Gleichnis von diesem selbstwachsenden Saat. Gerade in dieser Situation der Menschen von damals hat Jesus das gesprochen. Und das geht dann weiter. Jesus möchte seinen Jüngern ins Stammbuch schreiben, die Herrschaft Gottes kommt. Sie kommt unaufhaltsam, so oder so. Gott wird den Anfang, den er in Jesus Christus gemacht hat, auch zu Ende führen. Seid gelassen und geduldig. Und bleibt treu in mir. Davon haben wir letztes Mal gehört, auch in einem anderen Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Das war die Lesung am letzten Sonntag. Gott macht das schon. Er richtet seine Herrschaft auf. Gott bewirkt es, dass die Saat keimt, wächst und die Früchte bringt am Horizont des Reiches Gottes. Nun, die Landwirte von heute sagen, hallo, heute kann man das alles so schön planen. Man kann alles auskundschaften in unserer technisierten Welt. die Bodenbeschaffenheit prüfen und man muss nur schauen, wie oft es dort regnet und richtigen Korn nehmen und an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit aussäen und da haben wir Erfolg vorprogrammiert. Ja, die Wirte oder die Bauern von damals waren auch nicht auf den Kopf gefallen. Die wussten auch genau, wie das geht. Mit ihrem Wissen von damals. Und die haben das schon richtig gemacht. Die haben sorgsam gearbeitet. Und das gilt auch für uns Christen von heute. Jede christliche Gemeinde muss sich die Fragen stellen, wo leben wir? Wozu sind wir da? Was sollen wir tun? Und wie sollen wir das tun? Und nicht nur einmal vor 160 Jahren, zum Beispiel als diese Gemeinde gegründet wurde, sich diese Fragen stellen, sondern alle paar Jahre muss man sich fragen und es aktualisieren. Sind wir noch immer am richtigen Ort hier? Tun wir wirklich das, was Gott will, für die Menschen von hier? Oder vielleicht sind ganz andere Menschen hier? Das kann sich ändern manchmal innerhalb von ein paar Jahren. So war es nach dem Krieg. Und wie sollen wir das tun? Wir sind inzwischen vielleicht eine ganz andere Truppe. Wir sind Geschwister in der Gemeinde mit anderen Gaben und Qualitäten. Vielleicht müssen wir da was verändern. Also Gott fragen. Das tun wir immer wieder als Gemeindeleitung. Wir hatten im März eine Gemeindeleitungsklausur und da haben wir uns auch schon gefragt, was ist jetzt dran für unsere Gemeinde? Machen wir das, was wir machen, richtig? Was ist davon richtig? Was müsste, sage ich mal so, optimiert werden, um das ganz positiv auszudrücken? Ja, was ist gut und sinnvoll? Für uns als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Bremerhaven in dieser Stadt im Jahre 2023. Das fragen wir uns und das sollen wir uns immer wieder fragen. Schauen, im Gottes Wort lesen, über unseren Auftrag nachdenken, unsere Aufgaben, unsere Vision überprüfen und notfalls neu definieren. Das machen die Landwirten, das haben die schon immer gemacht und das sollen wir auch heute tun. Alleine das können wir schon aus diesem Gleichnis lernen. Die Arbeit im Gottesreich muss sorgfältig überlegt werden. Auch das mit dem Aussäen des Samens, des Saatgutes. Und auch da hat man keine Garantie, dass alles nur auf einen fruchtbaren Boden. Was für Versprecher habe ich heute? Ist irgendwie komisch. Aber wir haben keine Garantie, dass dieses Saatgut auf fruchtbaren Boden fällt. Aber die Aufgabe, die uns Jesus gegeben hat, ist auszusäen. Und nicht, dass wir garantieren, dass das alles funktioniert und dass es aufgehen und gedeihen wird. Ja, und das erleben wir in unserer Gemeinde oft. Da wird's gepredigt und bei manchen kommt das richtig gut an. Das war fruchtbarer Boden an diesem Sonntag bei jemandem. Da wurde einer seine Sünden überführt. Einer hat sich bekehrt. Einer hat angefangen zu glauben. Kurz danach ist er neu geboren und als Christ möchte sich taufen lassen. Das passiert. Nicht am laufenden Band. Aber es passiert immer wieder und das passiert auch dort, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir mit anderen Menschen als Christen zu tun haben. Es wächst und treibt Früchte am Horizont des Reiches Gottes. Ich habe das öfter erlebt, schon als junger Mensch, dass ich da ausgesät habe und habe ich eigentlich mich gewundert, dass ich da wenig gesehen habe von dem, was ausgesät wurde. Ich habe als katholischer Priester und als Student schon Jugendgruppen geleitet. Viele Menschen waren dort in einer Gemeindeerneuerungsbewegung. Es war überhaupt nicht katholisch, obwohl in der katholischen Kirche Menschen haben sich da bekehrt, haben geglaubt, in der Bibel gelesen. Gut, okay. Nach Jahren, als ich schon Baptistenpastor war, kam ich zu Besuch in meine Heimatstadt und sehe ich da einen, aber dort gepredigt, da sitzt einer, den kenne ich. Woher kennst du den? Der war in diesen Jugendgruppen bei mir. Inzwischen war er dort in der Baptistengemeinde, hat sich schon vor Jahren taufen lassen. Und waren einige aus diesen Jugendgruppen. Und das war für mich eine große Überraschung. Oder einmal bin ich zu Besuch in eine meiner früheren Gemeinden gewesen und da wurde ich angesprochen von einer jungen Frau. Und die stellte sich vor und bei mir hat es geklingelt. Ach ja, das war die. Das war ganz schwierig mit ihrem Gemeindeunterricht, ja? Aber ich habe nichts gesagt. Sie erzählt, ja, können Sie sich an mich noch erinnern? Ja, kann ich. Ja, ich möchte nur sagen, dass ich inzwischen mich habe taufen lassen, Mitarbeiterin bin im Kinderbereich und bei der Jugend und dies und jenes. Und strahlend begeistert erzählte sie das. Habe ich gesagt, hallo. Die sagt, ist doch aufgegangen. Aber da haben die anderen gut begossen. Die anderen haben aufgepasst, dass es gedeiht. Und ich habe mich so gefreut. Das war für mich, oder solche Erlebnisse sind für mich immer wieder ermutigend. Und ich glaube, so ähnlich kann es einigen von uns gehen. Gott wirkt, er macht. Klar, wir geben uns Mühe und das sollten wir auch tun. Wir sollen nicht faul sein im Reich Gottes. Aber Gott hat das in seiner Hand. Er schenkt das Wachstum. Nun, in diesem ganzen Säen, Begießen, zu sehen, wie es wächst und dann irgendwann ernten, gibt es einen gewissen Rhythmus. Und ich möchte sagen, ja, es ist schon interessant, dass Jesus das hier so betont. Ob dieser Bauer nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Naja, so ganz ist es nicht. Also merkt man schon, Jesus war nicht direkt Bauer, er war Zimmermann. Denn wenn jemand was im Garten hat, bis zur Ernte ist einiges zu tun. Natürlich begießend, habe ich schon gesagt. Aber Jäten, habt ihr schon mal von gehört? Auch, natürlich. Man muss schon da gucken. Manchmal hat man viel zu tun, je nachdem, nach Bodenbeschaffenheiten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, der Bauer hier, er hat seine Arbeit mit Sicherheit getan. Auch das, was hier nicht erwähnt wurde. Aber zwischendurch ist er schlafen gegangen, wieder aufgestanden, hat zugeguckt. Ich kann mich erinnern, wenn ich in den Ferien da auf dem Land war, da ging mein Onkel oder mein Vater auch in das Feld und hat schon die Ähren genommen und hat geguckt, ist es schon reif oder ist es noch nicht oder irgendwas da begutachtet. Das tue ich heute auch in unserem Hochbeet oder wo auch immer. Das freut mich sehr, wenn ich sehe, so viel größer geworden. Ja, also Arbeit, Feierabend, Schlafen. Arbeit, Feierabend, Schlafen. Ich finde diese Gelassenheit und Ruhe dieses Bauens, das ist etwas, was wir auch lernen sollen. Jesus macht mit diesem Gleichnis seinen Jüngern damals und uns heute den Mut, dass wir diesen heilsamen Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Tag und Nacht, von Engagement und ja, gelassenem Müßiggang entdecken und einüben. Kennt ihr das? Nein, das ist nicht Deutsch. Bitte? Haben und nicht haben? Nein. Bete und arbeite, ganz genau. Das ist eine Losung der Mönche. Kann man in vielen Klöstern finden, vor allem bei den Benediktinern, denn die haben das eigentlich so sich auf die Fahne geschrieben. Zum Leben gehören, außer Arbeit, das ist vielleicht für manche von uns neu, auch Stille, Gebet, Ruhe, Ausruhen. Das gehört zum Leben. Und in dem, was Jesus hier sagt, wird deutlich, ein Leben, das gekennzeichnet ist von ständiger Unruhe und nur arbeiten. Wie nennt man heute Leute, die nur arbeiten? Und nein, deinen Namen will ich nicht nennen, aber Workaholiker, ja genau. Die sind süchtig danach. Sie kennen sowas nicht als sich entspannen oder nach Hause kommen, etwas früher Feierabend machen. Selbst wenn sie das machen könnten, finden sie immer noch was auf ihrem Schreibtisch oder da, wo sie sind, irgendwo in einer Werkstatt und nehmen das nächste Auto und schrauben dann an ihm. Ja, eigene Entscheidung. Ist aber nicht richtig, diese permanente Aktivität. Da bekommt das Leben einen ungesunden Rhythmus. Und hier ist die Rede von einem göttlichen Rhythmus des Lebens. Ein kleines Beispiel. Habt ihr das vielleicht erlebt? Ihr habt das schon öfter erlebt im Schwimmbad bei einem Konzert. Da trifft man Leute aus der Gemeinde und auf einmal suchen sie das weiter, wollen sich verstecken. Die sind so engagiert in der Gemeinde, als ob sie sich schämen würden, dass sie auch mal zu einem Konzert gehen oder ins Kino oder zum Schwimmbad, weil sie sich dort entspannen können. Das finde ich schon irgendwie ja, fast pervers, muss ich ehrlich sagen. Steht einem Christen gar nicht gut an. Das müssen wir auch mal lernen, dass wir da entspannt uns einen Film angucken oder einmal zum Konzert. Also nicht nur Konzerte, wollte ich damit sagen, nicht nur Filme und nicht nur Schwimmbad und Sauna. Aber es gehört auch zum Leben. Ja. Naja, gut, vielleicht wäre das ein etwas extremes Beispiel, aber nicht nur fromm beschäftigt sein. Ich kenne Christen, die in den Gemeinden auf den Zahnfleisch nicht nur gegangen, sondern gekrochen sind. Keiner hat sie mehr bemitleidet oder ihnen die Arbeit abgenommen. Man hat gesagt, naja, wenn er will und sie, wenn sie das macht, das ist okay. Und einer ist draufgegangen. Irgendwann war die Luft raus. Wir müssen aufeinander achten, auch in den Gemeinden, und fragen, machst du nicht zu viel? Kann ich dir helfen? Denkst du dran, dich zu entspannen? Wann hast du zum letzten Mal ein paar Tage frei gehabt oder Urlaub oder was auch immer? Ja, es ist so. Auch Fitnessstudio ist nicht verboten. Oder Fußball spielen. Spazieren gehen. Einen solchen gesunden Lebensrhythmus einüben. Oder mit Royal Rangers da in die Natur gehen. Das ist auch mal eine Entspannung. Für die Gäste zumindest, ja, für die Mitarbeiter nicht unbedingt. Also aktiv sein, beten, ausruhen. Jesus war auch viel unterwegs, aber er machte auch Pausen. Er ging in die Stille, er betete. Er sagt auch einmal zu seinen Jüngern, ruht euch etwas aus. Also hör auf zu arbeiten, so hat es gesagt. Er hat gesagt, ruht euch etwas aus. Und er wusste auch, sie brauchen das. Es gehört nämlich dazu, engagiert arbeiten und auch sich ausruhen und beten, damit man im Gebet das vor Gott bringt, ob das, was ich tue, eigentlich angesagt ist, dran, richtig, von dir gewollt. Das ist alles sinnvoll. Und wenn wir im Neuen Testament nachlesen, dann finden wir dort viele Gleichnisse, die einfach vom Wachsen und Reifen sprechen. Hier geht es weiter, dass diese Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran, hat nie gehabt, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren. Es gibt manche natürliche Vorläufer, die außerhalb unseres Einflusses sind. Das muss man erstmal zulassen können. Da darf man nicht eingreifen. Wenn etwas biologisch wächst, dann braucht es Zeit. Und zwar individuell. Bei jeder Pflanze ist etwas anders. Die Saat wird auch zu unterschiedlichen Zeiten ausgesät. Gerade bei Gemüse und solchen Sachen, da weiß ich Bescheid, nicht zu früh. Sonst hat man ein Problem. Dann ist das Haus wirklich ein Gewächshaus. Man weiß nicht, wo man das hinstellen noch soll. Draußen kann man es noch nicht, ja? Das habe ich schon in einem Jahr gemacht, da haben sie meine Kinder gewundert, zu Ostern hatten die schon alles voll mit Pflanzen. Ja? Naja, ein Amerikaner, Sam Keen, hat einmal die Situation in den USA so beschrieben. Wir sind alle dem Großen, dem Schnellen und Bequemen verfallen und befinden uns viel zu sehr in Eile, als dass wir auf etwas, was wächst, warten können. Ich glaube, es beschreibt auch die Situation bei uns in Deutschland. Das ist eine Gesellschaftsanalyse, die uns in Deutschland auch zutrifft. Denn oft erliegen oder verfallen auch wir als Christen der Versuchung, schnell und erfolgreich zu sein. Und versprechen das sogar anderen Leuten. Ich kann da viele Geschichten erzählen. Da werden Gemeinden gegründet gleich mit einer Garantie. Wir sind in einem Jahr 100, in zwei Jahren 200, in drei 500 Leute. Und es werden so schnell Gemeinden so groß. Dass es nur ein Transfer ist von einer Gemeinde in die andere, ein Abwerben, ist eine andere Geschichte. Ein paar kommen schon zum Glauben. Die Frage ist nur, ob das ein gesundes, so schnelles Wachstum ist, ob die Strukturen der Gemeinde auch mitgewachsen sind oder nicht. Jedes Wachstum braucht seine Zeit. Wahres Wachstum, sei es persönlich, geistlich oder in der Gemeinschaft, braucht oder erfordert Zeit und Geduld. Das haben wir schon einmal gehört in einer Predigt hier vor einigen Wochen. Der Landwirt steht doch nicht da jeden Morgen und guckt zu den Pflanzen und zieht an denen so ein bisschen, damit das schneller geht. Das geht gar nicht. Dann geht das Ganze nur kaputt. Nein, soll man nicht machen. Ach, die schöne Tomate. In Holland hat man ein Experiment gemacht, nämlich, dass man eine Gewächstomate, wir kennen die Tomaten, die meisten kommen aus Holland, aus Gewächshäusern. Auf jeden Fall kriegen wir so viele Tomaten, die sehen wunderbar aus. Ich muss sagen, oft außerhalb der Saison, wenn man da reinbeißt, da wird es einem anders. Die Tomate schmeckt anders als eine, die in Italien oder gar bei uns unter der Sonne gereift ist. Denn die, die natürlich gewachsen ist, ist aromatisch. Es schmeckt lecker, süß. Du schmeckst die Sonne drin. Das kann man in einem Gewächshaus nicht herbeizaubern. So ist es einfach. In Holland, Holland ist sehr bekannt dafür, die haben nicht viel Land, aber die haben viele Gewächshäuser. Die haben auch Bäume mal gezüchtet und dann hat man sie umgepflanzt und bei den ersten Herbststürmen waren alle umgefallen. Alles flach, weil sie sich nach und nach daran gewöhnt haben. Das wäre genauso, wenn wir im Zimmer eine Pflanze irgendwie pflanzen würden und dann, wie ich das vor Jahren gemacht habe, und dann irgendwann wollen wir sie draußen da ins Hochbeet und die Pflanze ist noch nicht gewohnt an Temperaturen, die da draußen sind und dann wird sie auch eingehen unter Umständen. Also, das Evangelium möchte uns davor bewahren, dass wir selbst eine Art Gewächshauschristen sind. Und es möchte uns auch bewahren von solchen Gewächshausgemeinden, die zwar den Anschein zumindest erwecken, schnell zu wachsen, aber dann irgendwie künstlich geschieht das oder irgendwie so aufgepeitscht durch die anderen und dann merkt man, das ist nicht fest genug. Es ist geschmacklos. Die Christen sollen schmecken. Wie sollen schmecken? Wie sollen kein Ekelgefühl bei den anderen Leuten hervorrufen? Sondern die Art und Weise, wie das Evangelium ist, sollte für die Menschen anziehend sein. Ja, alle Sinne. Genau. Da hätte ich dazu eine extra Predigt. Gottes Barmherzigkeit kann, darf und soll sich durch uns entfalten. Bei Christen in Turbo-Verfahren ist das fraglich. Darum sollten wir uns heute auch das mitnehmen. Leben im Horizont des Reiches Gottes bedeutet, dass es oft langsam geht. Es braucht alles Zeit. Im Buch der Sprüche heißt es im Kapitel 16, Vers 32, es ist besser, geduldig zu sein, als mächtig. Gut, das müssen wir buchstabieren. Es ist besser, geduldig zu sein, als mächtig. Ja, und dann zum Schluss reift dieser Korn, da kommt der Bauer und erntet es mit Sichel. Viele von euch haben eine Sichel noch nie gesehen. Es ist scharf, man kann sich in die Finger schneiden. Heutzutage erntet man anders, aber darauf kommt es nicht an. Irgendwann ertönt der Jubelruf. Es ist reich. Wir können ernten. Die Ernte ist da. Gott führt sein Reich und seine Herrschaft herbei. Und so wird eines Tages so sein, wenn Jesus wiederkommt, dass die Ernte wirklich eingefahren wird. Wir haben hier Zwischenernten. In dem Sinne, dass Menschen so reif sind. Durch Gottes Gnade. dass sie zum Glauben kommen, dass sie umkehren, dass sie neugeboren werden, sich taufen lassen. Die wachsen heran zu Christen. Und auch diejenigen, die neugeboren sind, frische Christen, frisch im Glauben, dass sie auch reifen, dass sie stabil werden und dass sie nicht durch irgendeinen kleinen Sturm umfallen und dass sie an Gestalt gewinnen, weil sie in Christus verwurzelt sind. Gott will keine halbfertige Sachen. Ja, zum Schluss hätte ich ein paar konkrete Herausforderungen an euch oder Hausaufgaben. Ich weiß, es ist nicht mehr in, dass man mit der Bibel zum Gottesdienst kommt. Heutzutage kann man das auch auf dem Smartphone haben. Ich bestehe nicht drauf. Aber es wäre noch gut, wenn man auch einen Zettel hätte oder ein Heftchen, wo man sich Notizen machen kann. Die kann man sich auch im Smartphone machen, für diejenigen, die nur eine Funktion davon kennen, nämlich das Telefonieren. Da gibt es viele Funktionen, weil man sich da Dinge notieren kann. Etwas, was man sich merken muss unbedingt oder was man sich vornimmt. Und um uns heute nicht zu überfordern, hätte ich so ein paar Sachen, die vielleicht wir mitnehmen sollten. Das erste ist, sich Zeit zu nehmen für Vergebung. Über Vergebung. Nimm die Zeit dafür und denke über Personen und Situationen nach, in denen du Vergebung üben müsstest, weil da etwas nicht gut gelaufen ist, weil es da Verletzungen gegeben hat. Gespräche, die nicht zu Ende geführt wurden. Nimm die Zeit und beginne diesen Prozess. Du kannst beten und vor allem Gott darum bitten, dass er Einsicht, Heilung von Wunden und Wiederherstellung von Beziehungen schenkt. Das ist ein großes Thema unter den Christen. Vergebung, sich gegenseitig zu vergeben. Nun gibt es auch viele andere Dinge. Das kann man durch Selbstreflexion, durch Nachdenken irgendwie so auf den Plan bekommen und über persönliches Wachstum nachdenken. Jahrelang beschäftigen uns Dinge. Da gibt es einen, der kann sich seine Zeit nicht einteilen. Schläft bis zum Mittag oder wie auch immer, wenn er keinen Termin hat und nicht zur Arbeit gehen muss. Das läuft gar nichts richtig. Dass jemand das lernt. Ja, oder dass einer nicht mit dem Geld umgehen kann. Das kann man auch tun. Man kann sich auch Hilfe holen. Oder dass man seinen Fernsehkonsum regelt. Oder sind wir wieder bei Smartphone. Smartphone-Gebrauch. Das ist auch manchmal notwendig. Und deshalb fordere ich uns alle auf, dass wir regelmäßig über sowas nachdenken. Was ist meine Baustelle? Und dass wir dabei Gottes Führung suchen. Wo soll was hier verändert werden und aufkeimen? Ein Tipp dabei wäre, ein Tagebuch zu führen, wo man über solche geistliche Aufgaben nachdenkt und Ergebnisse schreibt oder die Fragen oder das, was ich mir vornehme und wirklich dranbleiben bei diesem einen oder anderen Punkt. Dass man darüber meditiert und nachdenkt und sich selbst erkundet in seiner eigenen Persönlichkeit. Ja, und das Letzte hier wäre, es gibt Menschen, die so wie einsame Wölfe leben. Wir haben das nie eingeübt, mit anderen Menschen richtig zu leben, sondern gehen den anderen eher aus dem Weg. Gemeinschaft stärken. Engagiere dich aktiv in der Gemeinde. Geh auf die Menschen zu. Erwarte nicht nur, dass sie dich anrufen, dass sie dich einladen, dass sie dich ansprechen und so weiter. Eine Gemeinde, das ist eine wunderbare Möglichkeit für Gemeinschaft. Dass da auch was wächst, zusammen wächst. Dass in Kleingruppen, Gebetsgruppen, irgendwelche Projekte, auch so wie bei uns, wir haben soziale Projekte hier auch, oder etwas, was wir als ganze Gemeinde planen, da können wir gemeinsam leben und können wir gemeinsam glauben. Das sind die Herausforderungen. Vielleicht bist du noch nie bei unseren Royal Rangers gewesen, hat das immer vorgehabt, aber noch nie umgesetzt. Geh mal hin, guck dir das Ganze an. Vielleicht kannst du sie unterstützen. Selbst wenn am Ende es heißt, ich werde für euch regelmäßig beten. Es gibt viele solche Bereiche. Geh aus dir heraus. Lebe ein befreites und erfülltes Leben und nimm Gottes Geschenk auch an. Das Wachstum des Reiches Gottes, das ist ein Geheimnis des Vertrauens. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir erstens Gott vertrauen und zweitens, dass wir auch geduldig sind und hoffnungsvoll. Gehe sorgenfrei mit deinem Leben um, aber im Vertrauen auf Gott und entwickle dabei einen gesunden Rhythmus. Dazu ermutigt uns Jesus. Aktiv sein, Ruhe haben, beten und das Wachsen zulassen mit viel, viel Geduld, damit Gott die Dinge mit seinem Tempo verwirklicht, nicht mit unserem Drängeln. Geduldig sein. Fragen, was willst du Gott und wie schnell? Dann werden wir hoffnungsvoll wirklich ernten. Gott kommt nämlich zu seinem Ziel. Ich möchte beten und anschließend singen wir ein Lied als Werbeblock noch einmal. Wir haben so ein, das ist ein Heftchen für viele Jahre. Man kann auch in der Badewanne lesen oder im Schwimmbad, weil das hier so gemacht wurde. Es wird nicht kaputt gehen. Über die Gleichnisse bei uns am Büchertisch zu bekommen. Jetzt stehen wir auf zum Gebet und auch zum nachfolgenden Lied. Himmlischer Vater, du machst uns in deinem Wort immer wieder bewusst, dass das Wachsen des Reiches Gottes und das auch persönliches Wachstum des Reiches innerhalb dieses Reiches Gottes dein Wirken ist. Und letztendlich, du bist derjenige, der es möglich macht, dass es Früchte trägt, auch Früchte unserer Arbeit. Und du setzt uns ein in diesem Reich Gottes. Manche säen aus, die andere begießen, noch andere jäten und pflegen und irgendwann irgendwelche ernten. Herr, befreie uns dabei von Neid, von Eifersucht. Gib uns eine Gelassenheit der Kinder Gottes. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Amen.